Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Auch heute sitze ich hier nicht alleine und habe mir einen sehr spannenden Interviewpartner gegenüber sitzen, denn ich glaube, jeder, der einen Hund zu Hause hat, jetzt will ich es gar nicht einschränken, dass Menschen, die einen Hund einer sogenannten Nicht-Rasse oder einer sogenannten Rasse vielleicht jetzt nicht ihr eigen nennen, sondern da so ein bisschen was anderes zu Hause sitzen haben. Aber gerade die Leute, die ganz überzeugt sind, dass ihre Rasse die tollste ist und einen Hund haben, der sich einer Rasse angehörig schimpft, oder sich einen Hund holen wollen, der sich einer Rasse angehörig schimpft, dann ist diese Podcast-Folge, glaube ich, hochspannend für euch. Denn wir werden hier der Genetik und warum es da vielleicht gewisse Dinge zu wissen und zu beachten gibt im Zuchtmanagement und so weiter, sehr intensiv besprechen. Denn ich habe hier eine absolute Fachfrau, die liebe Frau Dr. Anja Gerettschläger aus Österreich, sitzt hier mit mir online und wir haben das Thema genetische Diversität mal auf den Plan geholt. Ich bin ganz dankbar, dass sie sich die Zeit dafür nimmt. Herzlich willkommen, Anja Gerettschläger.
Dankeschön, herzlich willkommen.
Ja, toll, dass du gesagt hast, ja, mache ich auf jeden Fall mal mit, weil ich glaube, wir erleben, dass gerade das Thema Rassehundezucht, Nicht-Rassehundezucht, all so viele Themen drumherum sehr, sehr häufig sehr kritisch diskutiert werden. Absolute Befürworter, absolute Gegner und. Und manchmal ist so wenig über das ja, Wissen auch vorhanden und es gibt so ein paar Themen, die wir uns natürlich in der Kürze, die hier so eine Podcast-Folge nur hergibt, dann auch mal unterhalten wollen. Aber vielleicht magst du erstmal für diejenigen, die dich da draußen nicht kennen, dich kurz vorstellen. Kurz ist immer schwierig, aber zumindest, was machst du? Ja. Kommst ja auch nicht von irgendwo. Du hast ja da auch ein ganz großes Projekt, für das du täglich arbeitest.
Ja, ganz genau so ist es. Ja, wer bin ich, was mache ich? Also ich bin grundsätzlich Genetikerin und Molekularbiologin. War auch viele Jahre an der Universität tätig in unterschiedlichsten Forschungsbereichen und irgendwann dachte ich mir, der Hund war irgendwie so mein täglicher Begleiter, auch von Kindesbeinen an. Ach, ich möchte doch gerne das, was ich gelernt habe, mit dem, was ich liebe, zusammenbringen. Ja, und das war sozusagen der mehr oder weniger Startschuss für unser Unternehmen, das ich gemeinsam mit meinem Mann gegründet habe. Also wir beschäftigen uns tatsächlich mit genetischer Diagnostik bei Haustieren, sehr, sehr stark fokussiert auf den Hund. Also das umfasst auch wirklich so diese klassische genetische Diagnostik, wie es die meisten Züchter auch kennen. Also sprich Nachweis von bestimmten genetischen Erkrankungen, genetischen Merkmalen. Aber das, was mir persönlich einfach viel, 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 viel mehr Spaß macht. Das ist einfach eben, wie du schon angesprochen hast, das Thema genetische Diversität. Und da haben wir uns ganz stark fokussiert und spezialisiert drauf in den, ja, mittlerweile, ich würde sagen, fast 10 Jahren, wo wir einfach versuchen, Züchter einfache Wege darzulegen, wie sie ihre Zucht verbessern können, auch im Hinblick auf genetische Diversität. Weil das einfach ein ganz wichtiges Thema ist, weil wir wissen, was passiert, wenn sozusagen diese genetische Diversität verloren geht. Dann ist das sehr häufig mit ganz, ganz unschönen Erkrankungen gelinkt, ja, oder Fehlfunktionen gelinkt, die man aber nicht in dieser klassischen Diagnostik, wie wir sie eigentlich tagtäglich im Labor machen, nachweisen können. Ja? Und deswegen müssen wir quasi Möglichkeiten finden, wie können wir sozusagen genetische Diversität in Hunden feststellen und wie können wir das dann auch entsprechend züchterisch nutzen, vernünftig.
Klingt total einfach, wenn du das so sagst. Aber wir wissen, dass das in der Hundezucht gar nicht so einfach ist. Und vielleicht magst du jetzt mal für diejenigen ganz grob, die sich darunter noch nicht so wahnsinnig viel vorstellen können. Und ich glaube auch ganz viele Leute, die mit ja vielleicht erst frisch in diesem Hundethema sind, sich da auch manchmal noch gar nicht so sehr die Gedanken zu gemacht haben, das mal gehört haben. Aber warum, ganz banale Frage eigentlich, aber warum ist denn die genetische Diversität so wichtig und was, ja, sind Probleme, die oft damit einhergehen, wenn es sie nicht so ausreichend gibt?
Also ich vergleiche ja die genetische Diversität immer total gerne mit den Adelshäusern von früher. Ja? Was ist passiert früher? Man hat natürlich, die Adelshäuser haben immer geguckt, dass Ländereien und Königreiche unter sich bleiben. Ja? Und das ist oft damit einhergegangen, dass eng verwandte Adelshäuser untereinander geheiratet haben. Wir wissen aber auch, was passiert ist mit diesen Menschen über eine gewisse Anzahl von Generationen. Die hatten dann teilweise wirklich schwerwiegende Probleme, gesundheitliche Probleme. Eine ganz klassische Erkrankung, die man bei Adelshäusern immer wieder festgestellt hat, waren Blutererkrankungen. Und das Ganze ist aber dann tatsächlich so weit gegangen, dass wenn der Inzuchtgrad so hoch war, weil immer die gleiche Verwandtschaft quasi geheiratet hat und Nachkommen gekriegt hat, dass die einfach nicht mehr fortpflanzungsfähig waren. Ja? Und das am Ende des Tages tatsächlich dazu geführt hat, dass einige Linien, nehmen wir die spanischen Habsburger, aufgrund dessen ausgestorben sind. Ja? Und ich denke, das ist einfach ein ganz plakatives Beispiel, was macht Inzucht, weil es einfach für uns am leichtesten verständlich ist. Das Gleiche beobachten wir ja im Endeffekt auch in der Rassetierzucht. Warum? Ja? Reinrassig, das ist ja quasi ein Begriff, der beschreibt, dass Hunde einer Rasse immer nur unter sich gekreuzt werden. Das heißt, sie sind irgendwann mal entstanden aus einer größeren oder kleineren Anzahl an Hunden und irgendwann sind die nur noch untereinander verpaart worden. Ich sage immer so schön, irgendwann hat man nur mehr in der gleichen genetischen Grütze gerührt. Ja? Und am Ende des Tages beobachten wir hier ähnliche Probleme. Die Hunde werden, jeder ist mit jedem irgendwie verwandt, ja? Und daraus entstehen gesundheitliche Thematiken. Und deswegen ist es einfach auch so wichtig, auf genetische Diversität zu achten, einfach um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen oder die Chance, dass sie entstehen, zu reduzieren. Ja? Und da gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten, wie man das machen kann. Einerseits, indem man einfach wirklich schaut, dass man innerhalb von einer Rasse wirklich solche Individuen miteinander verpaart, die am wenigsten genetisch verwandt sind. Das können wir mittlerweile sehr gut testen. Das ist wirklich ein Testverfahren im Labor, wo wir die DNA von Hunden quasi analysieren und dann, sagen wir mal, so wie eine Schablone übereinander legen und schauen, was ist gleich in diesen beiden Hunden. Ja, und je weniger gleich ist, umso besser. Ja, das ist der Ansatz dahinter.
Da ist direkt schon der erste Punkt, weil es ja durchaus sehr, sehr üblich ist, in manchen Rassen mehr, in manchen Rassen weniger, auch sogenannte Linienzucht zu betreiben, wo es irgendwie gang und gäbe ist, dass man Hunde, die in der dritten Generation oder noch eher da auch wirklich Verwandte, sehr enge Verwandte, gleichen Vater auch, also gut, Vater nicht, aber ich weiß, dass es durchaus Züchter gerne tun, weil dann so der Gedanke ist, die Merkmale, die man ja an diesem Hund hat und die man so schätzt, dass man die ja dadurch erhalten würde. Und wenn man dann so sehr eng bleibt, weil das dann vielleicht so ähnlich ist, dieses nochmal zu haben, ist für mich ein sehr schwieriger Gedanke, züchterisch, weil ich natürlich damit gerade das, was wir aus rein denkendem, und wenn wir uns das jetzt sogar, also das mit dem Adelsbeispiel ist super, weil
Ja.
der logische Menschenverstand sagt einem dann eigentlich, es ist totaler Quatsch, Onkel gleich alle miteinander zu verpacken.
Ja.
Trotzdem wird es gemacht in der Hundezucht und zwar nicht selten. Was sind so die größten Schwierigkeiten, die daraus entstehen? Oder vielleicht auch, warum wäre es einfach mal erstrebenswert, das nicht mehr zu tun? Es
Ja.
gibt auch kein Reglement dafür, nichts, was das also in gewissen Prozentzügen natürlich auch verbietet. Aber was ist die Schwierigkeit? Gibt es Rassen, wo da man sagen kann, das ist schon richtig in die Schieflage geraten?
Ja, die gibt es tatsächlich. Also ja, so wie du hast es ja im Endeffekt angesprochen, was will man bezwecken mit so Linienzuchten oder Zuchten mit extrem nahe verwandten Tieren? Klar, man möchte bestimmte Merkmale festigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Tiere, die sehr eng miteinander verwandt sind, genau diese Merkmale mit sich bringen, viel größer ist, als wie wenn ich zwei x-beliebige aus der Population greife. Ja, oder aus der Rasse. Die Frage ist tatsächlich, brauchen wir das noch? Oder können wir uns auch zu Tode optimieren? Weißt du? Ich würde sagen, bei sehr, sehr vielen Rassen ist es mittlerweile, und wir wissen ja ungefähr, wo inzuchttechnisch verschiedenste Rassen stehen aufgrund der Untersuchungen, die wir machen. Und da gibt es halt wirklich auch noch welche, wo ich sage, wow, da wäre echt jetzt mal Feuer am Dach, da bräuchte man jetzt wirklich mal ein krasses Umdenken. Weil solche Methoden, die, ich möchte nicht sagen, machen Sinn, da lässt sich drüber diskutieren, aber die sind noch zu rechtfertigen, wenn ich eine Rasse entstehen lasse, weißt du, wenn ich eine neue Rasse bilde, weil ich gewisse Merkmale festigen kann, ja, aber nicht, wenn ich schon eine fertige Rasse habe. Ja, und ich glaube, da muss jetzt einfach ein Umdenken kommen, dass es weggeht von diesem Optimieren, phänotypisch optimieren, wobei sich optimieren, das ist eine Definitionsfrage, was ist optimieren?
Ja, da gebe
Oder gehen wir jetzt wirklich endlich in die Richtung, wir müssen wieder in Richtung gesunde Hunde denken. Ja, also in Richtung dann eher Gesundheit optimieren.
Gesundheit optimieren, ja, anstelle eben nur dieses Optische und Äußerliche. Aber es ist halt schwierig. Wir Menschen haben das in der Hand bei den Hunden. Wir haben in der Hand, wir wollen und wir präferieren dann etwas Bestimmtes und wünschen uns, das halt nochmal zu kopieren. Aber das gibt es natürlich so nicht mehr. Und vielleicht magst du mal so eine Reihe von ganz häufigen Erkrankungen, ich meine, können wir jetzt einige aufzählen, was eben auch mal schiefgehen kann. Und zwar unabhängig von Rasse ja mittlerweile auch schon. Also es gibt sehr rasseabhängige Dinge und es gibt Dinge, die wir in der Hundepopulation finden, sobald es eben dann nicht mehr gesundheitlich so weit her ist. Was sind da so typische Geschichten, die häufig auftreten, wenn eben das auch damit zu tun hat, dass diese genetische Vielfalt ein wenig flöten gegangen ist?
Ja, also wir sprechen in dem Fall eher von diesen komplexen Erkrankungen. Komplexe Erkrankungen sind solche Erkrankungen, die grundsätzlich eine genetische Grundlage haben. Ja, das heißt, es muss irgendwas in den Genen dieser Hunde, sagen wir einfach mal, kaputt oder verkehrt sein. Ja, aber das alleine nicht ein Krankheitsauslöser ist, sondern da kommen noch Lebensumstände dazu, da kommen externe Faktoren dazu. Das können sehr häufig auch noch zusätzliche genetische Faktoren sein. Und ich sage immer, das ist aus diagnostischer Sicht, weil das ist ja mein Daily Business, das sind die echten Magengeschwüre in der Hundezucht und in der Diagnostik. Warum? Weil ich einfach nicht genau sagen kann, wird ein Hund erkranken oder nicht, ja? Wenn ich ein Geschwisterchen habe, nehmen wir einen Wurfhahn mit 10 Welpen. Einer von diesen oder zwei von diesen Hunden erkrankt an so einer Erkrankung, dann kann ich nicht sagen, was passiert mit den anderen 8. Ja, und das ist irrsinnig schwierig einerseits für die Besitzer, weil sie nicht wissen, was kommt auf mich zu oder kommt was auf mich zu, beziehungsweise aber auch für den Züchter, der ja vielleicht auch basierend auf diesen Informationen Zuchtentscheidungen treffen soll für die nächste Generation. Ja, da fallen, um einfach auch Erkrankungen zu nennen, Da fallen Autoimmunerkrankungen rein. Ja? Da fallen aber auch Geschichten wie Unverträglichkeiten rein. Da fallen Krebsgeschehen rein. Da fallen Epilepsie-Sachen rein, die wir nicht eindeutig erklären können. Also da ist einfach ja ein ganz, ganz großer Topf an verschiedensten Erkrankungen, die durchaus von diesen genetischen Einbußen in der Diversität mit beeinflusst werden.
Also ein sehr, sehr weites Feld und unabhängig von dem, was wir pro Rasse ja schon ausschließen wollen und auch können mittlerweile, da gibt es ja sehr, sehr viele Dinge, die pro Rasse, sage ich jetzt mal, irgendwie abgetestet werden. Bei der einen ist es mehr, bei der anderen ist es weniger, um eben diese Merkmale, weil die sehr isoliert betrachtet werden können, genetisch oder beziehungsweise zumindest identifiziert worden sind, was dort zu betrachten ist, was auslösend ist. Aber wir haben da natürlich noch ganz viele Dinge, die so übergreifend in vielen Rassen entsprechend auch vorkommen. Und wie dürfen wir uns das denn vorstellen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir würden versuchen wollen, mehr in Richtung gesund oder ja, einfach nicht mehr nur die Optik oder die optischen Merkmale uns vielleicht auch noch Charakter oder so nochmal mehr schärfen wollen. Und wollen eher hin zu dem, dass wir auch auf Gesundheit Wert legen. Wie sieht das denn konkret aus? Also was muss ein, sollte, muss ist immer so ein blödes Wort, aber was sollte ein Züchter eben beachten? Was kann ich da testen? Worauf sollte ich achten?
Genau. Also es gibt ja mittlerweile sehr umfangreiche Testverfahren mit, die man bei Hunden machen kann. Also früher hat man ja wirklich gezielt auf einzelne Erkrankungen getestet, wenn sie wissenschaftlich erforscht wurden. Das heißt, wir wussten oder wir wissen sehr genau, wenn wir von einer bestimmten Augenerkrankung reden, wo liegt das Problem im Erbgut des Hundes. Ja? Das Ganze hat man quasi zusammengefasst zu großen Screening-Untersuchungen. Das heißt, wir testen nicht mehr explizit eine Erkrankung, sondern beispielsweise 200, 300 Erkrankungen. Ja? Nicht, dass die alle für jede Rasse zutreffen. Wie du schon richtig gesagt hast, jede Rasse hat sozusagen sein kleines Päckchen. Ja? Aber getestet wird grundsätzlich alles. Hat's den Vorteil, ich kriege Informationen über Erkrankungen, auf die, wo ich vielleicht niemals auf die Idee gekommen wäre, dass ich die jemals angucke bei einem Labrador. Ja? Weil sie eigentlich ursprünglich für den Saluki waren. Ja? Ganz wichtig in dem Zusammenhang, und ich werde nicht müde, es zu sagen, ist, wenn man sowas tatsächlich findet, eine Erkrankung, die jetzt nicht für eine bestimmte Rasse ist, dass man sich das auch anguckt, dass man sagt, hat es einen Effekt für die Rasse? Ja? Nicht einfach hergeht und sagt, ja, beim Saluki wissen wir, der kriegt dann das oder dieses, dann muss das beim Labrador genauso sein. Nein, das muss man wirklich auch sehr differenziert betrachten. Und da kann man sich aber sehr, sehr gerne jederzeit Rat von Genetikern holen, die genau wissen, wie ist das jetzt einzustufen. Das ist der eine Part. Also das heißt, wir können auf der einen Seite sozusagen die Gesundheit relativ gut abdecken mit dem, was wissenschaftlich erforscht ist. Wir haben eh trotzdem noch einen großen Packen, den wir nicht testen können, den wir halt irgendwie, ja, von hinten rum, sage ich jetzt mal, angehen müssen. Und das hinten rum ist sozusagen die genetische Diversität. Was machen wir da? Wir schauen uns quasi die DNA eines Hundes an ganz, ganz vielen Positionen an. Ja? Das heißt, wir wollen feststellen, wie unterschiedlich oder gleich wurden diese Positionen von den Eltern vererbt. Und diese Information wird dann zusammengefasst. Und dann haben wir sozusagen für den Züchter so eine Art Tinder für Hunde entwickelt, wo die Daten eingespielt werden. Ich brauche eigentlich nur noch aufs Knöpfchen drücken und kriege dann die Information, ach guck mal, ich hätte hier den Labradorrüden und den Labradorrüden, die sind auch getestet, die würden super passen, weil sie sich einfach genetisch nicht so ähnlich sind. Das hat den Vorteil, dass ich die Diversität in den Nachkommen erhöhen kann und somit das Risiko senken kann, dass die Nachkommen eben genau in diese Problematik mit solchen Erkrankungen reinfallen. Das heißt, es ist einfach eine Reduzierung der Wahrscheinlichkeit, dass solche Erkrankungen auftreten werden oder können.
Klingt auch sehr einfach, ist aber natürlich erstmal die Grundlage dafür, dass diese Tests auch durchgeführt werden. Wenn ich jetzt
Richtig.
so eine züchterische
Ganz genau.
Untersuchung mache, dann habe ich ja meine Vorgaben. Ich muss das DNA-Profil hinterlegen. Ich muss je nach Rasse entsprechend dies, das und jenes abtesten, ob wir Träger sind oder ob wir frei sind. Aber wäre das jetzt beispielsweise eine gesonderte Untersuchung, die zu tun ist, oder wie funktioniert das? Das würde jetzt mal hier die Züchter vielleicht mal auf die Idee bringen, dass wir das
Ja.
mal ein bisschen forcieren.
Also es kann eine gesonderte Untersuchung sein, es kann aber ein großes Paket sein, wo ich sage, ich muss meine Erkrankungen für die Rasse, sagen wir Labrador, sowieso leisten, dann kann ich das in einem Aufwasch mitmachen, ja, weil es einfach kostengünstig am vernünftigsten ist, ja, sozusagen alles in einem großen Paket zu machen. Es ist tatsächlich so. Ich meine, wir haben Ausnahmen. Wir haben Ausnahmen in österreichischen Clubs und in den deutschen Clubs, wo das tatsächlich Voraussetzung ist für die Zucht, wo ein Hund nur dann zur Zucht zugelassen wird, wenn er diese Diversitätstestung hat, weil einfach der Club sagt, ich will wissen, wo stehe ich mit meiner Rasse. Und ich will das auch überwachen. Ja? Ich will sehen, wo komme ich oder wo stehe ich in 5 Jahren, basierend auf den Zuchtentscheidungen, die meine Züchter getroffen haben. Ja? Und das geht einfach nur dann, wenn ich so umfangreiche Tests mache, weil ich dann wirklich mitschauen kann, von Generation zu Generation, verbessert sich die Inzucht oder driften wir in eine andere Richtung ab. Tatsächlich ist es leider bei sehr vielen noch eine Fleißaufgabe. Die machen es halt freiwillig. Aber es ist grundsätzlich, auch wenn ganz viel Bioinformatik und ganz viel Technik im Hintergrund steht, am Ende, wenn ich Züchter bin, ich kann es ganz einfach nutzen, weil unser System wirklich sehr, sehr einfach aufgesetzt ist. Ja, da brauche ich nicht studiert haben, da brauche ich nur in die Plattform mich einloggen, wo ich meine Hunde habe, wo im Hintergrund die genetischen Daten hinterlegt sind. Ich drücke aufs Knöpfchen und kann mir rein theoretisch Zuchtpartner suchen, wenn ich das möchte. Aus genetischer Sicht betrachtet.
Okay, das klingt erstmal schon mal sehr, sehr simpel. Jetzt frage ich dann sehr konkret, sind denn also weil ich würde mir jetzt so bei genetischer Diversität ja auch ein bisschen vorstellen, dass man eben auch nicht nur im eigenen Land fischt, wenn man jetzt nach der Grünen schaut, sondern eben auch ja, mal so ein bisschen weiter on Tour guckt. Wie vernetzt ist es denn mittlerweile?
Sehr vernetzt. Also grundsätzlich ist es so, die Datenbank ist international. Jeder Inhaber von einem Account und von Hunden kann natürlich selber entscheiden, was er anderen Personen zeigen möchte von seinen Hunden. Aber grundsätzlich, wenn ich in Österreich sitze und ein holländischer Züchter vielleicht einen Deckrüden hat, der mich interessiert, der ebenfalls in dieser Datenbank drinnen ist, dann kann ich mir diesen Hund angucken. Und ich kann auch einfach schauen, wie gut passen diese beiden Hunde zueinander. Also wir haben Clubs, ich nenne einfach mal die Leonberger. Also es war echt der österreichische Club, der begonnen hat damit. Das war tatsächlich einer der allerersten Clubs, die das gemacht haben. Und mittlerweile haben wir Hunde von ganz Europa drinnen in der Datenbank. Ja, und die sind wirklich so vernetzt, dass sie sagen können, wenn ich lustig bin, kann ich um einen Deckrüden aus Schweden greifen. Ja, also da steht quasi jeder Wunsch offen.
Also es klingt wirklich sehr einfach. Also jetzt so ganz ehrlich, weil wenn ich mir immer überlege, wenn ich jetzt darüber schauen würde, was für einen Deckrüden suche ich mir denn, dann versucht man ja irgendwie oh Gott, bei uns jetzt bei den Labradoren dann noch über K9 zu gucken, dann guckt man, was ist da hinterlegt, dann macht man Testverbauung, dann guckt man diese Inzuchtkoeffizienten, passen die, sind die bei null? Aber so klingt es jetzt erstmal sehr, sehr easy.
Ja, es ist tatsächlich sehr simpel und das war uns sehr, sehr wichtig, weil wir wissen, was an Technologie dahinter steckt und wie komplex die ganzen Berechnungen sind. Und wir haben wirklich ursprünglich begonnen mit Excel-Listen, wo du fast echt studiert haben musstest, damit du den ganzen Schmuh verstanden hast. Und das Ganze hat aber dann solche Formen angenommen, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt was Einfaches. Wir brauchen was Einfaches, das jeder bedienen kann, ohne dass er da jetzt vorher ein naturwissenschaftliches Studium absolviert hat. Und Da haben auch wirklich sehr, sehr gute Designer bei uns, die da sehr auf diese Usability achten. Nennen wir es einfach mal so.
Ja, sehr, 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 sehr praktisch dann natürlich auch für den Anwender. Also noch einfacher kann es einem gar nicht gemacht werden. Also liebe Züchter, die sich da ein bisschen offen für zeigen und die Gründe liegen, glaube ich, bei den meisten Rassen auf der Hand. Oder eigentlich überhaupt liegen sie auf der Hand, dann hier entsprechend nachzugucken. Wenn wir jetzt über diese genetische Diversität reden, dass die natürlich aus gesundheitlicher Sicht einen sehr, sehr großen Sinn macht, da auch drauf zu achten, dann können wir vielleicht noch so ein bisschen schauen. Also ich glaube, so eine Folge, die jetzt komplett abdeckt, überhaupt so diese Haltung zur Rasse und Zucht und so, das schaffen wir nicht innerhalb von einer Folge. Gott, da könnte man direkt ganz viele Schubladen aufmachen und mal tiefer reingraben. Aber wie sieht denn das aus? Also eigentlich müsste es jedem einleuchten, dass es gar keinen Sinn macht, in Rassehundezuchten, dass sich verschiedene Vererber, und es sind dann nun mal einfach die Rüden in diesem Fall, durchsetzen, wie sie es teilweise tun. Also so dieser große Begriff Popular Sire, wo fängt der an und warum ist es wirklich teilweise ja katastrophal für eine Zucht?
Ja, also das Problem der Popular Sires ist, also vielleicht kurz erklärt, was es ist, für die, die es noch nicht gehört haben. Das sind einfach Rüden, die in Rassen sehr, sehr oder überdimensional häufig in der Zucht eingesetzt werden und irrsinnig große Mengen an Nachkommen produzieren. Ja, das Problem ist ja, das, oder sagen wir so, das Problem fängt mit diesem einen Popular Sire an, aber sehr häufig sind es ja dann auch noch die zu männlichen Nachkommen dieser Popular Sire, die wiederum sehr häufig eingesetzt werden. Und man muss sich im Endeffekt vorstellen, wenn diese Hunde, selbst wenn dieser Rüde in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in Italien, egal, wenn er in zig Ländern deckt, ja, er deckt einfach übermäßig häufig und du hast kommst irgendwann an einen Punkt, dass die Hunde werden sich auch immer ähnlicher. Jetzt nicht, weil ich Inzucht betreibe, sondern weil dieser eine Rüde und dem seine männlichen Nachkommen dazu beitragen, dass am Ende des Tages, wenn ich das weiterspinne, irgendwie dann auch wieder jeder mit jedem verwandt ist. Ja? Und da haben wir einerseits den Effekt natürlich, was die genetische Diversität betrifft, weil die Hunde werden sich ja immer ähnlicher genetisch gesehen, aber das große Drama kommt dann noch hinzu, wenn diese Rüden irgendwelche gesundheitlichen Probleme vererben, die auf den ersten Blick nicht erkennbar waren. Ja? Und dann hat man immer die klassischen Diskussionen. Ja, wissen Sie, wir haben diese Erkrankung und wenn man ins Pedigree guckt, dann haben wir überall diesen Deckrüden drinnen, hinten, in den hinteren Generationen. Und wir wissen, der hat dieses und jenes vererbt. So, und dann läuft das auf so einen Spitz zusammen und irgendwie stammt alles von diesen Rüden ab, weil irgendwo kommt der in irgendwelchen Ahnen immer wieder vor. Ja? Und das ist die Problematik der Popular Sire. Ja? Eigentlich das Thema Popular Sire kommt ja aus der Rinderzucht oder aus der Nutztierzucht, wo man eigentlich schaut, möglichst viele Nachkommen zu produzieren, um schnell herauszufinden, wenn einer schlecht produziert oder Probleme produziert. Aber dann hat man halt auch die Konsequenz, dass entsprechend entsorgt wird, das Gefriersperma des Stiers, beziehungsweise halt der
Ja.
Rest, der irgendwie im Schlachthaus landet. Ich meine, braucht man nicht diskutieren, dass das bei Hunden nicht funktioniert. Aber ja, aber das ist halt der negative Effekt, ja. Das heißt, wir haben Hunde. Also wir haben einfach sehr eine Vereinheitlichung des genetischen Materials und im schlimmsten Fall on top noch die Vererbung von gesundheitlichen Problemen, die wir aber dann teilweise in unterschiedlichsten Ländern, in unterschiedlichsten Linien finden, weil einfach die Ser oder diese Rüden übermäßig häufig vorhanden sind.
Ja, ich ahne so schwer durch, weil es ist halt, man ist ja als Züchter zwar gerade nicht aktiv mit Würfen und so, aber ja auch doch nah am Puls der Zeit, was dann halt trotzdem so passiert und was dann halt trotzdem so gemacht wird. Und ich verstehe irgendwo die Motive auch dahinter. Man ist ja einfach nur ein Mensch und man möchte irgendwie und auch, oh, man träumt so von etwas, aber Es ist halt schon sinnvoll, mal darüber hinwegzugucken, dass diese eine Rüde ja so toll irgendwelche Leistungen vollbracht hat, weil die Leistung alleine wird eine Rasse nicht am Leben halten.
Ja,
Also
genau.
das ist natürlich noch andere Kriterien sind erfüllt, gar keine Frage. Aber die Leistung oder das besondere Aussehen ist eben nicht das, was so eine Rasse am Leben erhält. Und jetzt, also ich denke schon, dass wir als sinnvolles Ziel Gesundheit auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten und dass die eigentlich auch der größte Motivator sein sollte. Ich meine, wir können nicht Gott spielen, wir können einfach nur schauen, dass wir in den Rassen möglichst schauen, dass wir die Individuen zusammenbringen, wo wir glauben, dass es eben in der Kombi auch wirklich dann gut gehen kann. Gibt es noch andere Möglichkeiten, um vielleicht in den Rassen, wo wir in einer, ja, oder was wird gemacht, wenn Rassen in prekären Situationen sind, wo wir merken, das ist gerade kaum noch möglich eigentlich über das Material, wo wir wissen, dass es das noch gibt?
Ja, also grundsätzlich natürlich, es gibt immer Möglichkeiten. Ja? Das heißt, der erste Punkt ist auf jeden Fall mal, ich muss meinen Status quo erheben in der Rasse, also wo stehe ich überhaupt? Ja? Einerseits gesundheitlicher Natur, andererseits natürlich inzuchttechnisch. Und dann, wenn man sagt, okay, es ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, dass ich mit dem Material, das in der Rasse da ist, nicht mehr weiterkomme, dann gibt es natürlich Möglichkeiten von Einkreuzungsprojekten. Ja, das heißt, ich kreuze gezielt eine Fremdrasse in meine Rasse ein, um, keine Ahnung, gesundheitliche Probleme, vielleicht phänotypische Probleme, wenn wir an die Brachycephalie denken, dem Herr zu werden. Ja, das ist möglich. Und das ist relativ schnell sogar möglich. Und wenn man diese Projekte gut aufsetzt, ja, wirklich auch gut realisierbar. Aber es muss entsprechend begleitet, geplant und dann auch realisiert werden. Und ich weiß, diese Projekte sind irrsinnig aufwendig. Man braucht natürlich auch die Bereitschaft der Züchter, die das machen, weil am Ende des Tages, wenn wir, keine Ahnung, in den Labrador einen Setter einkreuzen, ja, dann ist es ist ein Mischling. In der F1-Generation ist es ein Mischling. Auch wenn es jetzt blöd gesagt ein Hybrid ist, ja, so wie ein Labradudel ein Hybrid ist jetzt, so gesehen. Aber man muss natürlich diese Hunde entsprechend platzieren. Man muss natürlich auch dafür sorgen, dass dann auch vielleicht die Bereitschaft wieder da ist von den Welpenkäufern, sich an diesen Projekten zu beteiligen. Also da ist ganz, ganz viel Aufklärung notwendig. Und ein Punkt, der für mich am wichtigsten erscheint bei diesen Einkreuzungsprojekten, ist, diese Hunde dürfen keine Inselpopulationen bleiben. Ja, das heißt, die müssen den Weg in die offiziellen Rassen auch wieder finden. Ja, das heißt, es muss auch, ich nenne ein Beispiel. Rhokrom-Vorländer, das sind, ja, da werden Einkreuzungsprojekte gemacht, also Rhokrom-Vorländer mit dänisch-schwedischem Farmhund. Einfach weil man gesehen, also wir haben zwei Themen. Ich bin selber Rhokrom-Vorländer-Besitzerin und habe selber auch eine Einkreuzungshündin. Wir haben Probleme mit Autoimmunerkrankungen, wir haben Probleme mit Epilepsie, wir haben Probleme mit sehr, sehr hoher Inzucht. Ja, und das war eine für mich auch zu einem gewissen Grad logische Konsequenz, so ein Projekt zu machen. Und ich würde jetzt mal behaupten, es wird auch sehr erfolgreich gemacht. Nur diese Progrom-Vorländer sind halt nicht FCI anerkannt, sondern das ist eine Abspaltung von der offiziellen Krom-Vorländerzucht. Und da wäre es halt natürlich schön, wenn solche Hunde auch den Weg in die offizielle FCI-Zucht schaffen würden, damit sie dieses, ich sage jetzt banal, aufpolierte Genmaterial ja auch in die offiziell anerkannte Rasse einbringen können. Und deswegen ist das ist für mich immer so wichtig, dass wenn man solche Projekte macht, dass das nicht irgendwie abgeschottete Bereiche sind, sondern dass das auch wirklich tatsächlich von einem FCI-Club, ja, von einem anerkannten unter dem VDH oder ÖKV oder was auch immer bestehenden Club realisiert wird.
Also, wenn es dann soweit ist,
Schenken.
und das Ding ist ja auch, es ist ja nicht mal eben schnell getan. Also es sind ja wirklich
Nein.
Projekte, die dann über
Jahre,
Jahre
Jahre,
laufen und über Jahre eben diese klare Vision behalten müssen und auch so eine klare Struktur, dass man dort eben auch wirklich Stück für Stück weitergehen kann und da natürlich den Faden nicht verliert. Aber umso spannender und klar, Kromvolländer sind tatsächlich ja bekanntermaßen eine der Rassen, die recht viele Themen haben, gerade im gesundheitlichen Bereich, wo es dann wirklich auch ja doch dann Sinn macht und spannend, dass es da schon in diese Richtung auch geht. Und was wäre denn jetzt vielleicht noch so abschließend, worauf sollten Züchter wirklich besonders Acht geben? Was wäre sinnvoll? Was wäre vielleicht so eine, also jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich so ganz banale Sachen wie Hüfte, Ellbogen vielleicht schön sein sollten, aber was beispielsweise bei mir in meinem Kopf ist, es gibt ja auch verschiedene Erkrankungen jetzt auch. Ich bleibe jetzt einfach aus dem eigenen Erfahrungsschatz bei den Labbies, wo wir eben natürlich, wenn wir zwei affected Hunde zusammenpacken würden, das ein Problem gibt. Aber wenn der eine Träger ist und der andere frei, bei den verschiedenen Erkrankungen, die wir abtesten, dann ist es erstmal zumindest kein Risiko. Und oft sehe ich trotzdem, dass dann eher der Hund gewählt wird, der halt frei in allem ist oder so, wie man dann immer so schön sagt, vorgezogen zu einem Hund, der ein Träger von irgendetwas ist. Obwohl, wenn ich jetzt, ne, wieder den freien Partner miteinander kreuzen könnte, dass dann auch versucht wird, diese Träger eben auszugrenzen irgendwie, weil man dann hinterher, wenn man selber vielleicht dann wieder einen Träger hätte, züchterisch nicht so flexibel ist oder so, keine Ahnung. Aber sowas macht für mich nicht so viel Sinn. Wie ist das eben auch im Sinne der genetischen Vielfalt?
Also diese Diskussionen von wegen Ausschluss von Trägern, rezessive Erkrankungen, also quasi wo einfach nur die Trägerschaft keine gesundheitlichen Probleme mit sich bringt, sehe ich persönlich ganz problematisch. Einfach weil wir eben in vielen Rassen das Thema haben mit der genetischen Diversität und de facto ein vollständiger Ausschluss von Trägern in den meisten Rassen gar nicht realisierbar wäre. Ja? Also für mich eine praktische Herangehensweise wäre in der Tat, jetzt nicht nur auf den Status der Trägerschaft zu schauen, sondern auch das Gesamtbild zu beurteilen. Wie gesagt, die genetische Diversität ist das eine. Das sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen. Wenn es beim Labrador das kann auch die Arbeitsleistung sein, das kann der Phänotyp sein. An einem Hund hängt ja mehr dran als nur die genetische Diversität.
Natürlich.
Und am Phänotyp hängt auch mehr dran als wie nur der Phänotyp. Also für mich ist es quasi so eine Einstufung des Gesamtbildes. Und wenn ich tatsächlich sage, ich habe jetzt die Wahl zwischen zwei Deckrüden, wo einer ein Träger ist, der aber einfach aufgrund der restlichen Merkmale, die ich in meinen Zuchtentscheidungen berücksichtige, die bessere Wahl wäre. Ja, und da würde ich mit einschließen die restlichen Gesundheitsergebnisse, wie Hüfte, wie Herz, wie Ellbogen, was auch immer für die Rasse relevant ist. Da würde ich den Phänotyp mit einschließen, das Verhalten mit einschließen, da würde ich die Diversität mit einschließen. Dann würde ich mich tatsächlich für diesen Träger entscheiden. Weil in Wahrheit, wenn ich sage, ich möchte mir einen Welpen aus der Nachzucht oder aus dieser direkten Verpaarung behalten, hätte ich die Möglichkeit, den Wurf zu testen, zu sagen, okay, da habe ich eine freie Hündin vielleicht, die wäre grundsätzlich potenziell auszuwählen für die Weiterzucht oder wie auch immer. Also da gibt es schon Möglichkeiten und ich finde einfach wirklich, es muss einfach mehr sein, was in die Entscheidungsfindung der Zuchtpartner mit einfließt, als einfach nur die Schönheit oder ist der Hund ein Träger oder ist er frei, weil am Ende des Tages zählt das Gesamtbild.
Ja, also am Ende des Tages genau, zählt das Gesamtbild und zählt das, dass wir ein bisschen vergessen, dass wir verliebt in unseren eigenen Hund sind und unbedingt Nachkommen davon haben möchten, sondern einfach auch schauen, macht das der Rasse dienlichen Sinn? Also man muss es ja wirklich immer so sagen. Das ist ja auch ein ganz häufiges Motiv und ich will das gar nicht unbedingt negativ darstellen, aber eben nur zu denken, meine Hündin ist toll, meine Hündin ist süß oder mein Rüde ist toll, mein Hünde und der macht alles klasse. Es steckt eben ein bisschen mehr dahinter und langfristig gesehen. Und ich glaube, das ist immer so diese schwierige Kiste für uns als Menschen, das so ein bisschen darüber auch zu stellen,
Ja,
zu sagen,
ja.
ja, ich habe sicherlich ganz großes Interesse, dass ich von meinem Hund irgendwie, weil der so toll ist, aber der Rasse dienlich und dem, was wir da langfristig, weil wir mögen dann vielleicht diese Rasse auch sehr gerne und das sollte uns ja dafür antreiben, dass wir auch lange noch darauf
Ja.
zurückgreifen können, weil es eben, wenn es an dieser genetischen Diversität mangelt, irgendwann vielleicht nicht mehr so möglich ist. Es ist ja eigentlich schon die ganz logische Konsequenz. Die ist nur
Ja.
nicht so unmittelbar zu spüren. Ich glaube, das ist einfach das Problem, wo wir mit hadern, dass wir da entsprechend schauen. Wie kann denn jetzt so ein Weg sein für einen Züchter, wenn wir jetzt festgestellt haben, ja, es ist sehr wichtig, das zu tun und es wäre sehr sinnvoll, diesen einfachen Weg mit zu berücksichtigen. Was kann denn ein Züchter tun? Wie kommt der zu euch? Wie kann man da entsprechend diese ganzen
Ja.
Sachen dann testen lassen?
Also grundsätzlich ganz einfach mit uns Kontakt aufnehmen, eine kurze Mail reinschreiben. Wir haben einen sehr guten Telefonsupport. Wenn es jetzt explizite Fragen gibt, kann man mich auch buchen. Ich rufe dann sehr gerne zurück und dann kann man Details besprechen. Wir haben auch oft so Sitzungen mit Clubs, wo wir denen erklären, was könnten sie machen, was können sie rausholen praktisch, was ist der praktische Nutzen, ja? Und also tatsächlich, wenn es da Interesse gibt, man findet uns im Internet auf feragen.at, da gibt es einen Kontakt, einfach an uns reinschreiben und es wird an die zuständige Person oder Personen dann weitergeleitet.
Sehr gut. Also ich glaube, hier die Wichtigkeit einer so oder das Nutzen einer solchen Möglichkeit sollte man sicherlich nicht auslassen und immer wieder so der Appell eben nicht nur zu sehen, der eigene Hund ist toll und man möchte das so ewig lang erhalten. Ja, es ist eben mit gewissen Dingen verbunden, die man berücksichtigen sollte und ich glaube, im Sinne des, ja, dass wir wirklich, wenn wir uns einer Zucht dann entsprechend auch verschrieben haben oder einer Rasse und wenn wir die mögen, dann ist das, was wir langfristig am besten für sie tun können, eben auch zu
Ja.
schauen, dass wir eben wirklich da manchmal eben nicht unseren eigenen persönlichen, egomanisch getriebenen Wunsch als Mensch irgendwie erfüllen, sondern sagen, okay, ist es wirklich sinnvoll oder eben nicht? Manchmal ist es vielleicht traurig, wenn es dann nicht so ist. Das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen dann. Darum geht es gar nicht. Aber wenn wir lange von dieser Rasse eben entsprechend auch was haben wollen, wir sehen in ganz vielen Rassen sehr, sehr viele Probleme. Die brauchen wir gar nicht alle aufzählen. Da können wir gar nicht alle anfangen, weil das ist ein
Ja.
unendlicher Abend dann. Aber das wäre so das für mich Wichtige hier auch nochmal draus mitzunehmen. Ja, in diesem Sinne, eigentlich bleibt mir nur noch zu sagen, ganz vielen Dank für die Infos, eindringlichen, ja, wirklich auch Worte hier vielleicht auch nochmal so die Vorausschau und vielleicht noch, was würden Sie uns auf jeden Fall noch gerne mitgeben, noch vielleicht ein bisschen was für die Züchter, was wäre Ihr großer Wunsch, da ein bisschen mehr Input auch in Ihre Richtung zu bekommen?
Mein Gott, was würde ich gerne mitgeben? Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir einfach so ein bisschen einen Paradigmenwechsel in der ganzen Hundezucht sehen in Zukunft. Also wirklich weg von dem Thema Schönheit hin zu dem Thema Gesundheit. Weil am Ende muss man sich die Frage stellen, oder zumindest bei den meisten Rassen, wo landen diese Hunde? Die meisten Hunde sind Familienhunde. Ja, und ich denke, es gibt nichts Schöneres als für eine Familie, wenn ein Hund lange und zwar lange gesund als Familienmitglied dabei sein darf. Ja,
Absolut.
und in diesem Sinne glaube ich, ist es sinnvoll, wenn man sich als Züchter einfach auch die Frage stellt, wenn ich diese Verpaarung mache, die ich da ins Auge fasse, ist das ein reiner Benefit für mich, in welcher Hinsicht auch immer, oder tue ich damit langfristig gesehen auch der Rasse was Gutes? Ja? Und ich denke, das sollte man tatsächlich vor jeder Zuchtentscheidung oder bei jeder Zuchtplanung, diese Frage sollte man sich stellen und ja, dann entsprechend nach bestem Wissen und Gewissen seine Zuchten planen.
Ich denke, dabei können wir es dann auch gut belassen. Ein sehr, sehr ernstes, aber wichtiges Wort zum Schluss. Ich sage ganz herzlichen Dank an Herrn Gerrit Schläger für die Zeit. Und wenn ihr natürlich da nähere Infos braucht, möchtet, euch das anschauen möchtet, dann findet ihr unter www.feragen.at alle Infos, Kontaktdaten und könnt direkt drauf loslegen. Und eine ganz wichtige Internetadresse auf jeden Fall für Züchter und Menschen, die sich damit beschäftigen möchten. Vielen herzlichen Dank.
Ich sag danke.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.